Das ist jetzt immer so awkward, wo das Intro schon läuft und wir da sitzen. Und wir das jetzt auch mit Bild immer posten. Da weiß ich immer nicht, was ich machen soll diese ganze Zeit.
Tanzen, verrückt tanzen.
Ja, die Generation bin ich nicht. Das ist echt zu 30 für. Hallo. Hallo Moritz, na?
Und herzlich willkommen zu Korridore.
Tiefer rein. Unser Korridore
Podcast.
Wir gehen Folge für Folge die Hörspielserie Korridore durch, die in der ARD Audiothek erschienen ist. Mittlerweile komplett. Und auf Spotify gibt es die erste Staffel. Das ist mir diesmal sehr zugute gekommen, weil ich habe meine Audiotheks-App auf meinem Handy und das ist mir gestohlen worden. Und deshalb habe ich die heutige Folge auf Spotify über meinen Laptop gehört.
Ja. Auch die ARD Audiothek gibt es im Browser. Also du kannst
ist es so? Kann ich einfach jetzt da drauf zugreifen?
Wir können das ja mal gemeinsam machen. Wir können ja mal www.ardaudiothek/sendung/korridore-mystery-horror-serie.
Ja,
und
ich weiß nicht,
sind wir schon da. Und dann /12187357/.
Ja, klasse. Klasse. Gut, aber auf jeden Fall, Corio, wir sind bei Folge 6. Moritz, es ist schon Halbzeit für die erste Staffel.
Folge 6, so. Das Atlantis-Manuskript.
Das Atlantis-Manuskript, ja, genau. So, wie wollen wir einsteigen? Moritz, hast du es gehört?
Folge, die völlig aus dem Rahmen fällt, als hätten wir die geschrieben, bevor wir dieses ganze Internet-Ding gemacht haben.
Ja, als hätte das was damit zu tun, wie Korridore eigentlich sein
sollte. Das ist die Legacy-Folge.
Ja, genau. Das cool, dass du es ansprichst. Wie hat sie dir denn gefallen beim jetzt Wiederhören?
Ja, also was ich also vorab mal sagen muss, völliges Halbwissen, was Archäologie anbetrifft.
Das stimmt. Nur weil ich jetzt, wir haben uns vorhin vorab unterhalten und versucht rauszufinden, was ein spezifischer Incident ist, an dem es eine Referenz gibt in dieser Folge. Und wir konnten es nicht mehr finden. Aber nur weil ich das jetzt nicht mehr auswendig drauf habe, Moritz, so viele Fakten gehen durch meinen Kopf den ganzen Tag. Weißt du, wie viel ich schreibe? Ich finde meine alten Notizbücher nicht mehr, beziehungsweise ich habe da keine
Wahrheiten.
Das ist doch, ich werde diesen Incident finden und dir schicken. Relativ konkret referenziert hier.
Da kommen wir später hin. Das Atlantis-Manuskript. Also, das ist ja eine, ich würde jetzt mal sagen, eine Worldbuilding-Folge.
Mir war gar nicht klar, wie exakt wir eigentlich die ganze, wie sagt man, Mythologie schon mal ausgerollt haben in der ersten Staffel.
Ja. Also am Anfang geht's ja los mit Patrick und seinem Chef. Und der Chef, Thomas, hat dummerweise angefangen, Kommentare zu lesen.
Ja, genau. Ich bin gerade ganz kurz abgelenkt gewesen, weil mir ist aufgefallen, dass ich jetzt beim gerade eben hören, irgendwie habe ich die Stelle geskippt, wo die Geschichte aus dem Notizbuch von dem alten Mann erzählt wird. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, genau, erstmal, bevor wir in die Geschichte einsteigen, richtig, Thomas Patrick Comedy. Thomas hat Kommentare gelesen. Ey, ja, ich hab diese Stelle gehört morgens beim Joggen und habe hinterher ganz viele Gedanken dazu runtergeschrieben, die wir jetzt alle mal durchgehen können, Moritz. Weil hier ist viel drin. Genau, Thomas hat Kommentare gelesen und er ist gemobbt worden und er will deshalb ein ganz anderes Format haben. Und dieser Dialog in dieser Folge ist sehr doll beeinflusst von Dialogen und Auseinandersetzungen, die ich hatte im Marketing-Bereich. Und zwar das erste, und das ist so ein Pet-Peeve von mir, den ich immer noch mit mir rumtrage, weil mich das so ärgert. Ich finde das so dumm. Diese Langformat-Kurzformat-Diskussion, wo diese Leute dann, damals, ich weiß nicht mal, ob das jetzt immer noch so ist, ja, aber damals, wann war denn das? 2018, haben einige Marketing-Boomer immer viel darüber geredet, dass die junge Generation so eine geringe Aufmerksamkeitsspanne hätte. Ich glaube, TikTok war gerade so ein ganz neues Ding. Und alles, wenn es viral sein soll vor allem, dann muss es super, super kurz sein. Und das stimmt nicht. Und das stimmte damals schon überhaupt nicht mehr, weil es war, glaube ich, kurz nachdem YouTube den Algorithmus dahingehend umgestellt hatte, dass langformatige Sachen bevorzugt werden, weil alle diese, ich meine, TikTok sogar versucht auch mittlerweile seine User dazu zu animieren, langformatigere Sachen hochzuladen. Alle diese Plattformen wollen und brauchen das, dass die User möglichst lange da drauf bleiben und sich möglichst viel Werbung angucken. Es macht überhaupt gar keinen Sinn für die Plattform, Inhalte nach oben zu pushen, die super kurz sind, und das kann man auch tatsächlich daran sehen, was sich so durchsetzt. Was glauben denn Leute, warum so Menschen wie Ben Shapiro erfolgreich geworden sind? Oder, und der wird hier nicht genamedropped, aber referenziert, hier, Whisky.de. Ich hab seinen Namen vergessen, aber da gibt's doch diesen ulkigen Mann, der einen Whisky trinkt, der macht super lange Videos. Das ist eine virale Sensation, das ist irre gutes Marketing für seine Seite Whisky.de, die ich nicht nennen dürfte, bitte, wenn das hier ein öffentlich-rechtlicher Podcast wäre.
Horst Lüning.
Genau.
Das war Horst Lüning. Ja, ich habe da auch mal so Diskussionen mit, wo dann alle sagen, ich hasse das auch. Also wir machen ja bei Guter Content, der Produktionsfirma, wo wir auch Korridore mitproduziert haben, und mit deiner Firma natürlich auch, Lars, Antikino Media. Das sind immer die Firmen, die ihr immer am Ende hört. Machen wir ja auch Short-Content. Und ich finde es immer so dumm, wenn Leute sagen, ja, junge Leute, die gucken ja nur noch Short-Content. Das stimmt nicht.
Nee, also, das stimmt doch nicht.
Ich möchte kurz ausführen. Das ist ein weiterer Weg. Also es ist natürlich auch Quatsch, dass junge Leute kein Short-Content gucken. Das ist auch völlig übertrieben. Die gucken Short-Content. Und es gibt Zeiten für alles. Und das ist einfach ein weiterer Weg, Inhalte zu konsumieren und Inhalte auszuspielen. Und der ist nicht weniger wert und nicht mehr wert als Lang-Content, als Breitbild-Content und so weiter. Weil die junge Leute gucken, weiß ich nicht, auf dem Weg zur Schule in den Bus oder whatever, gucken die TikTok auf ihrem Handy. Wenn sie in der Klasse sind, dann können sie kein TikTok gucken, dann gucken sie Fotos auf Instagram, weil es dann sonst zu laut wäre mit TikToks gucken. Wenn sie nach Hause kommen, dann gucken sie aber ihren Lieblingsstreamer Livestream bei Twitch oder gucken ein YouTube-Video.
Und alle diese erfolgreichen Streamer, die haben stundenlange Videos, die millionenfach aufgerufen werden.
Oder während sie selber zocken, gucken sie dann Twitch. Und wenn sie abends dann mit einer Freundin zusammensitzen oder mit einem Freund, dann gucken die Netflix. Netflix hat genauso gute, erfolgreiche Serien, die Stunden gehen. Also das ist so Quatsch, dass junge Leute nur das und das gucken. Die benutzen das auch. Also dieser Medienkonsum, der fächert sich auf, und das aber das heißt ja nicht mehr, dass man keine Filme mehr gucken kann oder genießen kann oder sowas. Da habe ich mich letztens noch mit einem jungen Journalisten drüber unterhalten. Ich finde das völliger Quatsch. Also das sind Plattformen.
Ich finde absolut richtig, was du sagst, und ich finde vor allem genau diese Analyse von was wird denn geguckt und in welchen Situationen wird das geguckt und auch irgendwie auf Augenhöhe und mit Respekt vor der Zielgruppe, das fehlt, und auch das wird in diesem gibt's in diesem Dialog eine Anspielung. Wenn das nämlich fehlt, dann passieren Dinge, die völlig gegen die Wand fahren, wie, das gab es tatsächlich, die Plattform Quibi, die von Jeffrey Katzenberg gelauncht worden ist. Tierisch viel Geld ist da rein gepumpt worden. Da haben Hollywood-Stars mitgespielt in Formaten, von denen nie jemand gehört hat, weil niemand möchte einen Spielfilm sehen, der mir in 10-Minuten-Parts oder 5-Minuten-Parts snackable präsentiert wird. Das ist doch scheiße. Ich will doch nicht irgendwo in der Schlange im Supermarkt stehen und dann fünf weitere Minuten von diesem Film gucken. Bullshit. So, aber das ist eben mit genau diesem Argument gelauncht worden von, ja, also am Stück kann das keiner mehr, kriegen die jungen Leute nicht mehr. Halt dein Maul, Jeffrey Katzenberg, du bist 70. Du hast keine Ahnung, wie, ist egal. Ist ja auch entsprechend pleite gegangen, hat mich damals sehr zufrieden gemacht, und ich dachte, ich hätte damit auch ein gutes Argument gegen dieses ewige alles muss immer kurz vorm Content sein, aber nee, die Leute hören ja gar nicht erst zu. Es ist auch immer relativ frustrierend, in Werbung mit Kunden direkt zu interagieren. Das haben wir hier drin auch, wenn dann Thomas kommt und sagt, ja, warum sind die Farben so komisch, und Patrick ihm erstmal erklären muss, dass das damit zusammenhängt, was für Lampen da hängen, und dass Thomas kein Equipment raussucht. Und ich weiß nicht, wie oft ich auch solche Debatten hatte, wo ich dachte, ey, ihr könnt mich hier nicht hinsetzen.
Ja, das war dein Ding, ne? Das war dein
Ja, hier in diesem Dialog ist all meine Wut und all mein Frust drin.
Du durftest nie was machen, und dann hat haben alle gesagt, wie scheiße es aussieht, ne?
Es gab kein Equipment, ich durfte nicht draußen drehen, ich musste in diesen Büroräumen vor diesen gelben Wänden mit diesen Neonlampen drehen. Die haben gesagt, ist doch hell. Ja, ja, genau. Und dann kommen die, warum sind die Farben so komisch? Weil das beschissene Lampen sind. Und das habe ich vorher gesagt. Ich hab denen irgendwann eine Materialliste geschickt, was wir brauchen, wenn es so aussehen soll, wie sie möchten, dass es aussieht. Auch tatsächlich super geil. Ich weiß nicht, ob das immer noch ein Ding ist, was Werber zu hören kriegen, aber diese ganzen ultra teuren Jung von Matspots und dann kommen sie mit, ja, und was ist das Budget? Ja, nix. Ja, egal. Dann ein schimpfender Uli. Uli war ja mein Schauspieldozent. Ich hab das wieder gehört und hatte diesen schimpfenden Uli und das ist ganz triggernd für mich. Ist nicht gut. Also Uli ist der Schauspieler Ulrich Benk, der Thomas spielt. Und Thomas schimpft mit Patrick. Und da habe ich gesagt, das
hat Uli mit dir geschimpft?
Nee, mit mir nicht.
Ach so.
Nee.
Aber du hattest trotzdem Angst vor ihm.
In Ulis Schauspielunterricht, ich weiß nicht, ob das noch so ist, an der Fachhochschule, wo er doziert, in Ulis Kurs wird immer viel geheult.
Ja?
Es ist so. Es gibt Schauspiel-Dozierende, die sehr kuschelweich mit den Studierenden umgehen. Und wenn du das 2 Jahre lang gewohnt bist und dann kommt Uli, der da einfach als ein Schauspieler aus dem aus dem Arbeitsalltag reinkommt und dem turnst du dann deinen peinlichen Scheiß vor und der sagt dann halt nicht, ah, das ist irgendwie ganz schön so ein Ausdruck von deiner Seele, sondern der sagt, das war irgendwie peinlicher Scheiß. dann fangen die Leute an zu weinen. Ich fand es ganz gut, weil ich immer 2 Jahre lang gedacht habe, das ist irgendwie so peinlicher Scheiß, was alle machen.
Du nimmst Schauspiel ja nicht ernst. Und Schauspielen, das ist eine Kunst, Lars.
Ich nehme, das ist, nein, Moritz. Im Gegenteil, ich nehme Schauspielen sehr ernst, aber Leute, die an solche Privatfachhochschulen gehen und dann da irgendwelchen peinlichen Scheiß durch die Gegend touren und dabei nicht eine Sekunde an ein Publikum denken oder an irgendwas, außer daran, dass sie sich jetzt gerade irgendwie mal fühlen wollen, die nehmen Schauspiel nicht ernst, weil das ist nämlich eine Kunst, ein Handwerk und ein Beruf und ich werd sauer, wenn Leute das als Indienreise betrachten und sich da irgendwie selber finden wollen. Wenn du dich selber finden willst, dann geh und mach eine Therapie.
Und wegen dieser harten Hand von Lars klingen unsere Schauspieler auch vernünftig.
Ja, ganz genau. Alles gelernt bei Uli und wenn der mit Leuten schimpft, dann klingt das so wie Thomas in dieser Folge. nur nicht so dumm. So.
Ja, hattest du, das wollte ich dich fragen, also in anderen Berufen hattest du da auch Probleme, dass dann irgendjemand einen miesen Kommentar geschrieben hat und dann haben alle dein Tun und Handeln hinterfragt?
Nee.
Okay, ich dachte, das wäre wirklich passiert.
Nee, ich dachte nur, das wäre was Schönes, was Thomas Ego triggern würde. Das ist natürlich eine Sache, ne? Wenn du, also das ist eine Sache, die mit Schauspielenden passiert. Wenn du was mit denen machst und irgendwer kritisiert irgendwas daran, dann ist das nicht gut für das Ego der Performenden. Also das ist einfach, es ist nah an der Lebensrealität, das ist jetzt aber nicht irgendwie eine konkrete Sache, wo dann irgendwie Arbeit von mir hinterfragt worden ist. Das ist nur einfach, ich dachte, was würde Thomas ärgern? Ach, wahrscheinlich, wenn jemand einen blöden Kommentar schreibt. Dann ist da ja auch noch drin, dass Thomas hat, ja, irgendwie nächste Woche können wir dann weitermachen und Patrick sagt, gut, was mache ich jetzt die restlichen 10 Stunden? Ich hatte bei Netto, da hatte ich das richtig häufig, aber da haben sie mir nicht gesagt, ich soll einfach irgendwie irgendwas machen, sondern ich musste mal rechtfertigen, womit ich meine Zeit da fülle. Und deshalb habe ich mir geile Beschäftigungstherapie-Sachen ausgedacht, weil man kann ja auch ausnutzen, dass die Kunden nicht wissen, was man macht und was man da machen muss. Und dann habe ich wirklich immer sowas gesagt, wie, ja, also ich gehe jetzt mal Daten sortieren. oder auch sehr schön fand ich, ich gehe Establisher drehen. Wir brauchen ja öfter mal Establisher. Und dann bin ich einfach in die Stadt gegangen, hatte die Kamera dabei. Ich gehe mal durch die Stadt und mache Establisher. Meine Güte. Ja.
So bist du drauf.
Ja, so bin ich drauf. So bin ich drauf. So, und dann, was passiert danach, nach diesem Dialog? Was passiert auf der Zoe? Ich
mach das Drehbuch auf. Zoe?
Ja, warte mal. Mein Laptop ist gerade voll weit von mir weg, weil ich habe mal so ein super kurzes Kabel. Das geht nicht. Der ist hier Hättest an so einem
dein Interface Handy
dran und da ist ein super kurzes Kabel drin. Ja, es liegt alles daran, dass mein Handy gestohlen worden ist. Warum? Oh, egal.
Guck mal, da sieht man auch, dass jemand anderes nicht mehr mit Kurz- und Hochkant-Content zurechtkommt. Ohne, meine ich natürlich.
Ohne?
Wenn er das nicht mehr, ja, weil du dein Handy nicht hast. Du kannst keinen TikTok genießen. Du kannst du brauchst doch schnell ein Handy. Du musst für diesen Podcast hier Werbung machen.
Nee, ich habe
morgen kommt eine neue Folge.
Ja, es ist ein Problem, wirklich. Wir haben Sonntag hier eine Veranstaltung, wo gerade nicht genug Karten verkauft sind und ich kann nicht dafür Werbung machen und muss auf das Schicksal mich verlassen. Naja, ich habe in meinen Notizen steht Nissans schauspielerische Meisterleistung. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das ist.
Das ist mir aber auch aufgefallen.
Nissan macht irgendwas sehr gut. Das Ding ist in dieser ganzen ersten Staffel, Zoe hat ganz lange ganz wenig zu tun, weil sie ist ja eigentlich nur ein weiterer Rahmen, der so ein bisschen pro forma da dran geklatscht ist und sie kann eigentlich die ganze Zeit nur Sachen abspielen. Und Nissan hat aber in dieses wenige,
rausgeholt. Dieses
bisschen, was sie da hat, sie hat da so einen ganzen Schauspielbogen reingepackt. Ja. Sie hat in den ersten Folgen ist Zoe total gelangweilt beim Vorlesen. In den ersten Folgen stolpert sie noch über so Sachen wie die Daten und so und liest das erstmal nur ab und dann wird sie immer engagierter und da passiert immer super viel in diesen drei Sätzen, die sie hat pro Folge.
Ja, genau. Sie hat das so, sie hat diese ganze Patrick-Thomas-Geschichte so verschmitzt abgenommen. Die hat da so lächelnd hat sie das irgendwie, also mir ist dieses lächelnde, also sie ist, die beiden waren ihr da in dieser Geschichte sehr sympathisch und das hat man gemerkt, glaube ich, so war das. Das war das der Punkt.
Und sowas macht sie ständig und die ist total vorbereitet damit ins Studio gekommen und hatte sich das aufgeschrieben, weil wir haben ja dann im Studio alles total durcheinander aufgenommen. Ich glaube, das allererste, was wir von ihr aufgenommen haben, ist der letzte Monolog, den sie hat. Genau, und trotzdem funktioniert das halt chronologisch total, dass diese Figur sich entwickelt von ich bin gelangweilt und lese das hier nur ab zu ich bin hier eigentlich eine mithandelnde Figur. Und das fand ich wichtig, das einmal hervorzuheben. Dann kommt, boah, in dieser Geschichte ist viel drin, Moritz. Das ist aber voll geknallt. Dann kommt die Tutanchamun, also die
Ägypten, die
Ägypten-Ausstellung. Ja.
Patrick erzählt, dass er mit seiner Mama in der Tutanchamun-Ausstellung in Stuttgart war.
Und mit seinem Cousin.
Und mit seinem Cousin. Und der spielt ja in Staffel 3 eine wichtige Rolle.
Der Cousin? Ja. Ja. Schreibt mal der Audiothek, dass ihr Staffel 3 wollt, wenn ihr wissen wollt, was ist mit Patricks Cousin aus. Ey, Moritz, das ist voll die gute Idee eigentlich. Das ist voll die gute Idee, weil was in dieser Geschichte passiert. Das ist total clever.
Ja, weißt du, wen wir dafür casten? Na? Den anderen Typen von Dark, weißt du?
Das ist so gut. Ich weiß leider nicht, wie der heißt, aber das ist eine richtig gute Idee. Okay, und das wird der Bösewicht. Das Ding ist ja, wir würden ja wahnsinnig gerne die nächste Staffel mit Kameras machen. So ein bisschen so ein Supernatural-mäßiges Format. Das ist total gut, Moritz. Ja. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt schon von den Ideen sagen kann, weil wir ja aufnehmen und das veröffentlichen wollen. Aber ich habe direkt viele Ideen. Ey, okay, ich hoffe, wir machen irgendwie weiter mit.
Wir finden das so lustig, weil Max Schimmelpfennig, unser Darsteller, und der zu oft gemeinsam zu Castings gehen. Und bei Dark wurden sie beide genommen und bei anderen. Sonst
manchmal nicht. Genau. Und das ist eine richtig gute Idee, das machen wir so. die Tutanchamun-Ausstellung, bei der Patricks Cousin irgendwie scheinbar besessen wird von einer Mumie oder so und dann Pflastersteine werfen will auf andere Kinder. Mein Cousin hat mal vorgeschlagen.
So kommen wir auf unsere verworrenen Geschichten, weil wir einen dummen Witz haben und dann denken wir so, ja, das greifen wir nochmal auf, den Cousin von Patrick, weil das ist ein mega funny Witz.
Ich finde das gut. Ich finde das mega gut, ja. Vor allem ist er ja auch jetzt schon mal vorgekommen.
Das Lustige ist, tatsächlich ist die Tutanchamun-Folge Ausstellung im Moment in Stuttgart.
Ist das diese immersive
Ausstellung. Ja, die ist jetzt gerade in Stuttgart tatsächlich. Also,
es ist mir
aufgefallen.
In den 90ern war in Hamburg im damaligen Völkerkundemuseum. Jetzt heißt das Mark. Jetzt heißt es anders.
Ja, Mark. Also Museum für Art und Kulturen und so weiter. Ja, die haben
auf jeden Fall fantastisches Museum. Und da war damals die Ausstellung Ich weiß nicht, ob das Tutanchamun war. Es war irgendwas Ägypten. Und es war super gruselig. Und da war ich als Kind drin. Und ich habe eine Kindheitserinnerung, und die haben, glaube ich, nichts miteinander zu tun, aber ich habe eine Kindheitserinnerung tatsächlich daran, dass ich habe einen Cousin, der hat, als wir so vier Jahre alt waren und mit anderen Kindern gespielt haben, die er nicht mochte, irgendwann angefangen, Pflastersteine auszugraben und aufzustellen und hat gesagt, wir haben keine Wahl, wir müssen sie jetzt mit Pflastersteinen bewerfen.
Ja.
Kinder sind so dumm.
Also das Museum heißt Mark, Museum am Roten Baum, Kunst und Kulturen der Welt.
Warum heißt es nicht Völker, Mark?
Weil Völkerkunde war denen zu unvogue.
Ist es auch.
Aber haben halt, die haben das umbenannt, das
Dummen ändern, was ja, keinen aussprechen kann.
Naja, vor allem der richtige Move wäre gewesen, die gestohlenen Artefakte zurückzugeben und nicht sein Museum umzunennen.
Ja. Ja. Ja, egal. Ich könnte jetzt, egal. Leute, die eigentlich halt nicht woke oder was auch immer sind, kriegen einfach so ein Wörterbuch von Sachen, auf die sie achten müssen. Und das machen sie dann und pflastern das vorne drauf auf ihr eigentlich immer noch beschissenes Verhalten. Es ist super nervig. Egal. Naja.
Ich fand's nur lustig, dass sie das mal so umbenannt haben.
Ich war ja neulich, Moritz, was ist das, National Museum? British Museum.
Da bin ich jedes Mal.
Ey, das ist aber weniger als die Summe seiner Teile, finde ich.
Das ist super.
Lauter coole gestohlene Sachen aus der ganzen Welt, ja.
Ja.
Aber irgendwie kommt mir das nicht zu einem kohärenten Ganzen zusammen. Was du mal?
Es ist halt nur ausgestellt und wenig beschrieben.
Ja, genau. Also viel geiler finde ich zum Beispiel das Archäologische Museum in Ulfa. Da stehen ja auch lauter Sachen, die einfach von da sind.
Ja.
Da bin ich rausgekommen, hatte so einen Eindruck, so wow, krass.
Das ist ja ein monothematisches Museum über die Region.
Ulfa? Ja. Oh. Ja, aber ich meine,
das größte Museum der Welt damit zu vergleichen, ist halt schwierig. Und das
das Ulfa-Museum ist geiler.
Ja, vielleicht von der Museumspädagogik her.
Drastisch geiler.
Apropos British Museum, du bist ja in zwei Wochen oder so da, ne? Da ist gerade eine Ausstellung, eine Sonderausstellung zu den römischen Legionen. Die ist super.
Ey, Römer interessieren mich immer nicht. Römer sind.
Das sollte dich aber bald. Also mehr kann ich dir nicht sagen. Also mehr können wir auch hier drin nicht besprechen. Aber
An die spezifische Sache habe ich einen Angle und einen Punkt, wo wir schon drüber gesprochen haben, Moritz. Das ist interessant. Aber Römer grundsätzlich, wenn es geschichtlich um Römer geht, dann geht es immer um diese Asterix- und Obelix-Schildkrötenformation Armee-Römer.
Aber die ist super. Boah. Die ist super. Ach. Da gibt es das einzig erhaltene römische Schild. Und also die ist auch super pädagogisch erklärt, der Rundgang. Also das lohnt sich. Da würde ich dir empfehlen, reinzugehen.
Na gut, dann stelle ich mir nochmal in die lange Schlange.
Du kannst dir online Tickets holen.
Du kommst ja ohne gar nicht rein. Ich habe mir gerade bei TK Maxx gab es ein komplettes Outfit. Das British Museum hat jetzt auch eine Modelinie, Moritz. Wusstest du das?
Nee.
Und ich habe jetzt, das ist für den Sommer. Da sind lauter Tarotkarten drauf.
What the fuck?
Voll geil. Ja, ist der Hammer. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist British Museum Tarotkarten. Krass.
What the fuck?
Ja.
Okay.
Wir sind ein bisschen heißt
ja,
es
wo waren wir? Also, genau. Also, Patrick erzählt, wie seine Mama interessante Fotos von Tutanchamuns Grabstätte macht. Und möchte nicht, dass Patrick mit auf dem Bild ist. Patrick hat das als Junger nicht verstanden, als Kind.
Ja, weil auch immer.
Ja, Nia, genau, das hast du da noch dran. Genau. Da ruft Lars schon das Richtige rein. Und da frage ich mich, durftest du auch nie auf die Fotos deiner Familie und deiner Eltern?
Nein.
Ist das eine Geschichte von dir?
Nein, das ist ja auch keine Geschichte. Das ist ja auch nicht der Punkt der Geschichte. Der Punkt der Geschichte ist Krieg zwischen Kindern und ein Cousin schlägt völlig irre drastische Maßnahmen vor. Du bist an der falschen Sache hängen geblieben, Moritz. Nee, aber genau. Ja, gruselige Ausstellung. Ich glaube, wenn man Moritz, hast du, das war, glaube ich, auch so eine Ausstellung, die durch die Gegend gereist ist. Hast du das damals zufällig auch gesehen? Da gab es so eine, ich weiß nicht, ob es Tutanchamun war, es gab irgendeine große Ägypten-Ausstellung. Das war super dunkel und dann waren da auch Mumien. Muss Mitte der 90er oder frühe 90er gewesen sein. Hast du zufällig auch so ein prägendes Museumserlebnis, wo du dich daran erinnern kannst? Du als Archäologe.
Prägendes Museumserlebnis?
Ja.
Nee, ich glaube nicht, du.
Voll schade. Dann läuft das ja jetzt alles leer.
Nee, wirklich nicht.
Voll, ja, na gut, okay. Vielleicht also, gibst du dem
Bösen
so einen Pass, weil du nicht mehr davon erwartest. Ich mag das, wenn man aus dem Museum rauskommt und hat so ganz erfüllt von so einer Special-Erfahrung. Das hast du nicht im British Museum. Da siehst du nur lauter Teile. So, ja, cool. Aber so, wenn du aus dem Ulfa-Museum rauskommst, dann ist so, wow, jetzt nach Göbekli-Tepe.
Nee, leider nicht. Also ja. Früher habe ich immer gemeckert, wenn ich ins Museum wollte. Und dann habe ich Archäologie studiert, das kann ich noch sagen. Also wenn meine Eltern ins
Museum wollten. Du hast gemeckert. Ah, du hattest keinen Bock auf Museen?
Ja, da war ich mal cool.
Bist du eher der Indiana Jones als der Museumsmensch?
Offensichtlich.
Ah. Ja gut. Wir müssen mal zusammen nach Ulfa. Da hast du beides. Das ist ein geiles Museum und die Indiana Jones-Erfahrung, von dass du durch die Wüste fährst zu diesen geilen Orten.
Ja, das will ich sowieso machen.
Die da auch einfach die ganze Zeit weiter gefunden werden. Das ist der Hammer.
Naja,
ich will auch noch mal nach Karahan Tepe. Aber egal, darüber werden wir ausführlich später reden. Jetzt kommen wir zur Geschichte. Genau, Moritz hat es vorhin schon gesagt, die Geschichte in dieser Folge, da könnt ihr ungefähr sehen, was die ursprüngliche Idee war für Korridore. Beziehungsweise der Podcast, den die Protagonistin dieser Geschichte haben würde, das wäre der Podcast, der Korridore eigentlich geworden wäre. Genau, da geht es darum, eine junge Studentin hat Übersetzungen gefunden, die ihr gestorbener, ältlicher Nachbar gemacht hat von Tontafeln, die er gefunden hat durch einen Zufall. Und das sind, das gibt uns einen Einblick in die Mythologie einer längst untergegangenen Zivilisation.
Was sind das denn für Tontafeln?
Also, wie meinst du? Tafeln aus Ton mit Keilschrift drin.
Ja, ist das Keilschrift?
Weil ja, klar. Das
passt ja auch nicht so ganz zusammen.
Sowas ähnliches wie Keilschrift. Wieso passt das nicht zusammen?
Naja, nee, ich wollte nur mal wissen, ob das jetzt Keilschrift ist und ob du hast ja die Übersetzung so ein bisschen angeteased und ob du dir da die Übersetzung der Keilschrift vorher angeguckt hast und ob die...
Ja, das ist tatsächlich, also sie beschreibt das, was Moritz meint, sie beschreibt, wie die Übersetzungen aussehen und dass das immer so ist, da sind so Wortfetzen und dann ist Punkt, 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 weil diese Tontafeln halt zum Beispiel beschädigt sind oder man bestimmte Teile nicht übersetzen kann. Und das ist, wenn ihr mal geht und euch solche Texte durchlest, mesopotamische Texte sind mittlerweile ziemlich gut durchübersetzt, aber
jetzt so, AI.
Ja, ich meine, wenn man da an die tatsächlichen akademischen Quellen zurückgeht, dann hat man dieses Feeling immer noch. Wo ich es tatsächlich her habe, ist, es gibt einen Band Hittite Mythology, glaube ich, heißt der einfach. Die haben ja immer sehr unkreative Titel, diese Dinger. Das ist hethitische Mythologie. Die kriegst du gar nicht anders. Da, also bei mesopotamischer oder auch kanaanitischer sind mittlerweile Leute hingegangen und haben sich hingesetzt und haben die Texte einmal schön gemacht und einmal auch lesbar für ne, ein generelles Publikum. Und das ist mit der hethitischen Mythologie einfach noch nicht passiert. Warum auch immer. Und weil ich die hethitische Mythologie aber total interessant finde, ich weiß nicht, wie tief du da drin steckst, Moritz, aber kennst du den Qumrabi-Zyklus?
Ja.
Der ist ja
persönlich.
der fängt einfach damit an, dass unser Protagonist dem Patriarchen die Hoden abbeißt und dann sein Kopf von ihm schwanger wird. Und wegen solchen Nuggets dieser antiken Zivilisation im türkischen Bereich, heute ist es die heutige Türkei, Hattusa, da will ich auch noch unbedingt hin. Ich will eigentlich dieses Jahr so einen Archäologieurlaub nochmal in der Türkei machen und dann Hattusa mir angucken. Im Sommer wahrscheinlich, aber ich...
Können wir zusammen machen, dann wird das hier der Archäologie-Podcast, dann müssen wir aber...
Das ist alles Recherche für Korridore Staffel 3. Der SWR kann den Urlaub bezahlen.
Yay!
Wir müssen leider nach Hattusa. auf jeden Fall. auf jeden Fall die Hethiter, antikes Volk aus dieser Region, die ja sowieso total interessant sind. Die sind alle irgendwie, diese Mythologien sind alle irgendwie verbunden mit der mesopotamischen. Die hethitische, interessanterweise komplett anders. Die Hethiter haben noch so ein Feature. Die haben irgendwie immer alle Götter von allen, die da durchgereist sind, die waren ja auch so Händler, immer in ihren Pantheon aufgenommen und werden deshalb so das Volk der tausend Götter genannt. Egal, führt zu weit. Wenn man sich diese Sachen aber anguckt, ich wollte diese Mythologie lesen und ich fand's fucking nervig, weil keiner den Text schön gemacht hat. Und das ist dann halt wirklich so, du kriegst so Wortbruchstücke und dann lauter Punkte und dann ganz oft verschiedene Wörter mit Schrägstrich dazwischen, weil dieses Wort kann das bedeuten oder das bedeuten oder das bedeuten. Wissen wir nicht, ist halt eine tote, untergegangene Sprache, die mit einer Schrift geschrieben worden ist. Die Keilschrift sieht scheiße aus, Moritz, ne?
Ja, ist sehr keilig.
Ja, ich hab früher überlegt, ob ich irgendwie irgendein geiles Keilschrift-Tattoo haben will, bis ich Keilschrift gesehen habe und gedacht, fucking ugly.
Hättest du denn mit Keilschrift als Tattoo, hast du ein Tattoo? Nee,
ich
ne?
Ich weiß nicht, nee. Ich ich fand noch nie was geil genug. Ich habe immer so Ideen und könnte das ein Tattoo sein? Und dann sehe ich das und denke, ist doof.
Nee, am Ende ist man auch immer enttäuscht, glaube ich.
Ja.
Also ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, der Tattoos hat. Also zumindest Keilschrift-Tattoos, die bleiben immer cool.
Ja, Keilschrift ist gar nicht so hässlich.
Das ist genauso gefährlich wie chinesische Schriftzeichen.
Und es gab eine in Buchholz.
Nachher hast du auf der irgendwas Komisches stehen und dann lachen alle Sumerer über dich.
Ja, warte mal, es gab eine in Buchholz, sie hatte ein Lost Prophets-Tattoo auf dem Arm. Ja. Und jetzt google mal einmal schnell, was mit der Band Lost Prophets passiert ist und warum die kein Ding mehr sind. Und in der Zeit erzähle ich noch darüber, das war die ursprüngliche Idee zu Korridore, war diese archäologische Sache und dieser Aufbau einer Mythologie, die quasi noch älter ist als die mesopotamische. Die Geschichte, soweit ich mich erinnere, ist auch so ein bisschen angelehnt, also die da übersetzt worden ist auch so ein bisschen angelehnt. Moritz, ist die Geschichte, die da übersetzt worden ist Moritz hat rausgefunden, was mit den Lost Prophets passiert
ist. Sonst ist diese Folge hier nicht mehr
Nee, wir sprechen da nicht drüber.
Aber
ich wollte nur erzählt haben, dass ich von einer Person weiß, die ein Lost Prophets Tattoo hat. Und
haben gute Musik gemacht.
Na, ich meine, die hatte das natürlich vorher. Ich habe das um den Zeitraum, wo das rausgekommen ist.
Und genau das kann auch immer mit Keilschrift passieren. Und deswegen machst du dir kein Keilschrift. Stell dir mal vor, das ist alles falsch übersetzt. Das sind alles nur so rassistische. Nun.
Ja, ich weiß nicht, ob du in Keilschrift rassistische Äußerungen machen kannst, weil die haben solche Sachen ja nicht mal beschrieben.
Also, sind das überhaupt Vokale? Ach, jetzt bin ich wieder voll woanders, ne? Aber also.
Ach so, warte, keine Vokale hast du ja im Hebräischen und noch irgendwo, ne?
Ja, ich meine noch nicht Vokale, sondern also sind das wirklich Buchstaben oder sind das nicht so? Ja doch, ne, das sind. Ist es ein Alphabet von Keilschrift? Nein.
Ich weiß es nicht, Moritz. Ich habe nicht Archäologie studiert. Ich lese nur gerne alte Märchen.
Ah, okay.
Das ist alles. Ich habe mir das nur angeguckt im Britischen Museum und gedacht, das sieht doch kacke aus.
Ist ja nicht so A, B, C, das ist ja mein Problem, weißt du? Du kannst ja in Keilschrift, also das ist ja, ist ja auch so schlecht übersetzt, weil es ja keine Buchstaben sind, also das ist ja keine Lautschrift sozusagen, sondern das ist ja eine Zeichenschrift eher.
Das sind keine Piktogramme. Das ist nicht.
Aber näher an Piktogrammen. Als an einem Alphabet.
Oh gut, okay.
Meine ich.
Ja, das mag sein. Es ist übrigens, ich habe jetzt gerade im Skript ein bisschen vorgescrollt nach der Geschichte, die da übersetzt ist. So bevor wir dazu kommen, also, Moritz, weißt du noch, was die Ursprungsversion von dieser Folge war?
Nee, das hast du ja geschrieben.
Da war ein gigantischer Teil drin, ja, ich weiß, aber du hast gelesen. Da war ein gigantischer, langer, langer Teil drin, der mir komplett gestrichen worden ist von unserer wunderbaren Redakteurin. Sie hatte absolut recht, der gehörte da nicht rein. Der wird aber noch. Moritz! Ah, nee.
Ich bin da. Ich
Ich habe gerade eine Mail bekommen, parallel, wo der Betreff war Mobiltelefon, aber es ist einfach nur Spam. Eine Mail. Leider ist das Mobiltelefon nicht gefunden worden. Ja, okay, dann gebe ich jetzt auf und kaufe mir ein neues Mobiltelefon. Fucking hell. Das ist ja wirklich geklaut worden. Egal. Also es gab eigentlich einen ganzen langen Teil in dieser Geschichte, den Mareike gestrichen hat. Weil er aber ansatzweise referenziert wird und ich das vorhin gehört habe und das lustig fand, wollte ich einmal ganz kurz erzählen. Ursprünglich hat diese Protagonistin lange erzählt, warum sie in dieser merkwürdigen, schlechten Gegend wohnt. Sie wohnt nämlich in demselben Wohnblock, den wir jetzt kennengelernt haben, wo die ganze Zeit gruselige Sachen stattfinden. Und das ist ein günstiger Wohnblock und sie wohnt in dieser schlechten Gegend, weil sie möchte sich unbedingt eine Wohnung alleine leisten können. Sie möchte nämlich nicht in einer WG wohnen. Und sie hat eigentlich die Geschichte ihrer WG erzählt, ihrer Horror-WG erzählt. Und ich habe einfach die Geschichte meiner Horror-WG da runtergeschrieben. Und genau, Kill Your Darlings, ich fand es bestimmt irgendwie lustig, aber wir haben es gestrichen, weil es der Geschichte nicht wirklich was dazu beiträgt. Aber Vincent und Fiona, wenn ihr das hört, ihr seid gemeint. Sie heißen nicht so. Sie heißen nicht so. Sie sind schlechte Menschen. Sie haben es nicht verdient, dass man ihren Namen verewigt. eklig war das. Egal. Damit ging es eigentlich los und sie wohnt dann da in diesem Gebäude und dann hat sie einen Nachbarn, genau, mysteriöser alter Mann, der sich mit irgendwas Merkwürdigem beschäftigt. Und das alles ist so ähnlich, ist ein bisschen eine Hommage an House of Leaves. Moritz, hast du mal von House of Leaves gehört?
Nein.
House of Leaves ist ein Buch von irgendwas Evski, Zalewski, egal. Ich habe seinen Namen vergessen. Guckt selber nach. House of Leaves. Es gibt nur ein Buch, das so heißt, und das ist
Daniel der Service Podcast.
Mark sie, Daniel Levski. Mark sie, whatever. Keine Ahnung. Ich habe vergessen, wie er heißt. Aber auf jeden Fall House of Leaves. Fantastisches Buch. Das ist ein sehr, 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 sehr bekanntes Horrorbuch, was dahingehend interessant ist, als dass das ist typografisch interessant, das Buch. Das ist zu großen Teilen in Fußnoten erzählt. Es ist dahingehend fast wie eine Parodie auf einen akademischen Text. Es präsentiert sich auch so ein bisschen als Found Footage. Und ist einfach interessant gedruckt, wenn du dieses Buch in der Hand hast und wenn du dich durch dieses Buch arbeitest, das Buch ist ein Abenteuer. Du wirst die ganze Zeit rumblättern und Sachen finden und so weiter. Es ist ein bisschen so ein interaktives Leseerlebnis. Und das ist ganz geil. Und es hat viele verschiedene Ebenen, so ähnlich wie Korridore. Deshalb musste ich viel an House of Leaves denken und habe das, glaube ich, in Vorbereitung aufs Schreiben von der ersten Staffel auch gelesen, weil wir uns drüber unterhalten haben, dass wir so viele verschiedene narrative Ebenen kriegen und wie wir das kohärent in einen Guss kriegen. Da habe ich viel drüber nachgedacht und dann Beispiele mir durchgelesen, wo Leute finden, dass sie das sehr erfolgreich gemacht haben. House of Leaves erzählt eine Geschichte, da gibt es auch einen Protagonisten, der erstmal ganz viel über sich erzählt und der sagt, er ist in die Wohnung von einem alten Sonderling gegangen, der da gestorben ist, wie hieß der, Zampano, und Zampano war damit beschäftigt, eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben über einen Found-Footage-Film, der scheinbar nie existiert hat. Und in diesem Found-Footage-Film geht es wiederum um den Kriegsfotografen, was weiß ich, keine Ahnung, seinen Namen vergessen, um einen Kriegsfotografen, der ein Haus kauft mit seiner Familie und da einzieht und sie finden in dem Haus unerklärliche Räume, die von außen nicht zu sehen sind und dann gehen sie am Ende in den Keller und es gibt eine Expedition und genau. Und das hat halt diese mehreren Rahmen, also es hat auch, wie Korridore auch zwei Rahmen, deshalb war das für mich relevant, weil wir mussten zwei Rahmen machen und ich habe gedacht, ach guck mal, hier, die machen das auch. Es hat und halt noch das Found-Footage-Ding. Also das war für mich eine sehr, sehr gute Referenz, nachdem klar war, wie das formal aussehen wird, was wir da machen sollen bei Korridore, habe ich gedacht, okay, dieses Buch hat es auf eine Art und Weise gemacht, die gut angekommen ist. Da sollte ich mich irgendwie, sollte ich mir angucken. Ich weiß nicht, ob wir so ähnlich das gemacht haben, aber es ist auf jeden Fall, war cool, das zu lesen. Genau, es gibt diese drei Rahmen und dann reden sowohl.
Sorry, warte mal kurz, die Morin kommt wieder und Molly. Okay.
Okay. Äh, da, dann reden sowohl der Typ, der diese Aufzeichnungen von dem Zampano gefunden hat, als auch der Zampano in Fußnoten und ähnlichen Sachen auch noch mit uns. Und dann kriegen wir deren Geschichte noch. Und dann ist immer noch die Frage von Realitäten und so weiter. Ist total ein cooles Buch. Und davon ist das natürlich inspiriert mit, dass sie einen Nachbarn hat, in dessen Wohnung sie nach dessen Tod diese Übersetzungen findet.
Ja, egal, wir lassen das drin.
Okay. Es sind Übersetzungen von Tontafeln.
Sorry. Molly, nein. Okay.
Es sind Übersetzungen von Tontafeln, an die der alte Herr in seiner Jugend gekommen ist, während eines Vorganges, der dafür gesorgt hat, dass wir im Vorfeld zu dem Podcast uns unterhalten haben. Und dann hat Moritz eingangs diese unpassende und beleidigende Bemerkung gemacht. Es wäre archäologisches Halbwissen vorhanden. Weil ich kann nicht mehr finden, was der Incident war. Schreibt mir gerne, wenn ihr das wisst. Also es gab das tatsächlich. Es gab irgendeine Auseinandersetzung zwischen... Ich weiß nicht, warum. Es muss in einem muslimischen Land gewesen sein. Soweit ich mich erinnern kann, war es die französische Armee, die eine Auseinandersetzung hatte mit irgendwelchen Guerillas von da. Und die haben sich in eine Moschee zurückgezogen und dann hat die französische Armee deshalb die Moschee bombardiert. Und dabei ist der Boden beschädigt worden. Und unter dem Boden sind, soweit ich mich erinnern kann, und das ist auch die einzige Art und Weise, wie das jetzt erstmal für mich Sinn macht, wenn ich darüber nachdenke, sind Statuen auf jeden Fall gefunden worden von einer präislamischen Zivilisation. Ich meine, dass die zu dem vorislamischen Polytheismus gehört haben. Weil, was nämlich dann passiert ist, ist, die Regierung von dem Land hat diese Statuen an sich genommen und die sind weg. Also entweder sind die der Öffentlichkeit unzugänglich oder die sind vernichtet worden. Und das ist ja nun was mit dem mit Artefakten von dem konkret arabischen, präislamischen Polytheismus die ganze Zeit passiert.
Ja, also ich...
Deshalb glaube ich, dass es ein arabisches Land sein muss. Aber,
Ja, aber, also, das ist ja sehr gespalten gewesen, die Region. Also, was heißt gespalten, aber
ja.
Da...
Jetzt ist die Region...
Also, erstmal, vor Islam gab's noch lange Christentum. Also, meistens, wenn in einer Moschee was aufgebrochen wird auf dem Boden, dann findet man christliche Ikonografie.
Ja, aber Christentum hat keine polytheistischen Statuen. Es ist
ja, ich weiß. Und Christentum gewesen. Es und davor gibt es die Römer.
Das muss gewesen, weil der ist auch nicht polytheistisch.
Und davor gibt es die Römer. Und die sind ja, die haben auf jeden Fall Polytheismus gehabt.
Ja, die langweiligen Römer, die waren das nicht. Das war der, ich bin mir sicher, das war der präislamische, arabische Polytheismus, den finde ich super interessant, wenn man darüber nichts findet. Und ich glaube, es ging darum.
Also so ein Polytheismus vor dem Islam, der hat nur auf der arabischen Halbinsel.
Ja gut, vielleicht war das hier auch irgendwie, ich meine, es gibt auch immer, es kann auch sein, dass es mesopotamisch war oder dass es kanaanitisch oder hethitisch war. Gibt genug
politische... Das ist ja noch unlogischer.
Was ist daran unlogisch?
Frühest 600 nach Christus ist der Islam entstanden.
Ja.
Wie lange soll denn, was soll denn, also dieses Gebäude muss ja tausende Jahre vorher entstanden sein.
Ja, Moritz, es gibt eine Moschee in Gaza, die stand bis vor kurzem auf dem Fleck, wo ein Tempel für den Gott Dagon stand. Kanaanitischer Gott. Viele tausend
Jahre. Ja, aber davor stand da Safe Kirche.
Weiß ich nicht.
Natürlich.
Hab ich nicht gelesen. Ich habe gelesen, Tempel für Dagon, Moschee, Bombe. So, und jetzt ist der wahrscheinlich geweckt worden. Jetzt wird der große Cthulhu aus dem Meer kommen.
Und schon wieder eine Geschichte für Korridore.
Ja, ja. Und dann müssen sich alle in der Region zusammentun und gegen Cthulhu kämpfen, weißt du?
Das
wär's. Gut,
also meine Timeline kriege ich nicht ganz zusammen.
Okay, falls irgendwer weiß, welche Geschichte da referenziert ist. Ich habe sie natürlich verändert, weil wir andere Fakten schaffen. Bei uns ist es nicht präislamischer, arabischer Polytheismus oder welcher auch immer Polytheismus aus der Region es gewesen sein könnte, sondern es ist der atlantische Polytheismus. Weil...
Und das ist der beste Polytheismus.
Das ist der beste Polytheismus. Das stimmt aber, dass Plato Atlantis als erster erwähnt hat. Und zwar nicht als Parabel oder irgendwas, sondern als Fakt. Und
wer weiß, vielleicht findet man das ja noch.
Und ich meine, auch da gibt es eine poröse, aber doch bestehende Verbindung auch dann in Richtung von Pythagoras. weil einer von beiden von dem anderen.
Sind wir wieder bei Ancient Apocalypse gelandet?
Nee. Ich glaube tatsächlich, dass ich diesen Plato-Fakt von irgendwie sowas habe. Aber
so oft bei Graham Hancock landen wir.
Ja, ich weiß nicht, ob es
Graham Hancock. Ich möchte nochmal betonen, dass Graham Hancock ein Scharlatan ist.
Das muss man nicht betonen, dafür muss man den einfach mal lesen. es ist nicht so, dass die AfD sich in irgendeiner Form selbst entlarvt, wenn man ihnen eine Plattform bietet, weil das, was Journalistende oft denken, was sich daran entlarvt, ist genau das, was ihre Wählenden an ihnen lieben. Aber wer sich tatsächlich selber entlarvt, wenn man ihn lange genug reden lässt, ist Graham Hancock. so. Gut. Aber wie dem auch sei, deshalb finde ich ja zum Beispiel, haben wir schon mal drüber geredet, ganz viel von diesen Sachen am Anfang immer ganz interessant, weil sie gehen doch immer von interessanten kleinen Faktoiden aus. Und es gibt ja nun mal kleine bisher unerklärte Mysterien. Es ist immer ganz langweilig, wenn die erklärt werden. Das ist so ein, und davon ist das hier natürlich auch alles inspiriert, das ist so ein so eine intellektuelle Bestrebung des frühen 20. Jahrhunderts, dass man an den Ursprung von allem irgendwie geht, ne? Da fallen auch Leute wie Joseph Campbell mit rein oder so. Und einfach auch aufgrund der damaligen Fortschritte der Archäologie war irgendwie, glaube ich, ganz viel so eine Idee drin, okay, was ist, wo kommen alle Ideen her? Was ist die älteste Geschichte? Und die älteste Geschichte, die wir kennen, ist natürlich Gilgamesch. Und diese Idee fragt natürlich, was basiert auf was? Was
Shoutout. Ist was? Shoutout an den Podcast Literature and History, der ja die gesamte Literaturgeschichte von Gilgamesch und noch vorher, glaube ich, sogar ein paar Geschichten, durchgeht, den du mir empfohlen hast, den ich religiös höre.
Fantastisch, wie weit bist du? Wo bist du gerade?
Ja, ich bin ganz ehrlich, im Moment ist es ein bisschen langweilig.
manchmal ist es langweilig. Manchmal kommt das so Zeitperioden,
wo man denkt, Griechen, und das ist jetzt so die fünfte griechische Geschichte, wo man so denkt, so, also ich hatte jetzt gerade, egal, jetzt kommen wir wieder ab, aber die ganze, jetzt muss ich gucken, jetzt sage ich dir.
Man also, merkt, diese Folge befasst sich halt mit den Themen, die uns wirklich auch interessieren.
Ja. wo bin ich? Achso, jetzt hat es gerade wieder angefangen, Spaß zu machen. Ich war so bei Antigone. Genau, da geht's wieder los. Aber es war mir sehr viel Griechen.
Ey, ja, nee, aber wenn er zum griechischen Drama kommt, ey, da gibt's so geile Sachen.
Ja.
Hier wenn er zu Aiskylos kommt, das ist so eine gute Geschichte.
Ich habe auch solche Geschichten, die kann man echt auch immer tausendmal nochmal erzählen. Irgendwie.
Ja.
Also, es gab jetzt gerade Saltburn, der ja auch so griechische Anleihen hat, der Film, und da habe ich gedacht, eigentlich könnte man in einer modernen Zeit nochmal so eine griechische Sage nacherzählen.
Ey, ich meine, das hat auch hier, wer heißt der griechische Regisseur? Nicht Panos Cosmatos, sondern The Killing of a Sacred Deer ist der Film, den ich meine.
Ja.
Eignet sich tierisch gut. Griechische Mythologie ist meistens die erste Mythologie, die man kennt, und deshalb hat man oft im Kopf so, das ist ein bisschen boring. Ist das nicht? Das ist voll geil.
Nee, es sind schon viele coole Geschichten. Es ist jetzt, es ballt sich nur, weil die Griechen so viel geschrieben haben.
Und tatsächlich, was dann auch noch ziemlich geil ist, ist römisches Drama. Hat man, vor allem ich, mit meiner kleinen Abneigung gegenüber, nicht tatsächlich der römischen Geschichte, sondern ganz viel einfach die Leute, die das heute hochhalten und gut finden und die Gründe, warum sie das gut finden. Aber römisches Drama ist auch nochmal total interessant. Gibt's auch total coole Stücke. Aber hier, Aiskylos hat das kommt bei Literature and History, glaube ich, auch noch, hat diese geile Geschichte, dass da gab's ja, es gab ja immer die, wie heißt das, die Dionysien, ne?
Mhm.
Und er hat ein Stück gemacht, wo er den damaligen Tyrannen, er wird beschrieben als so eine Trump-Type-Figur, so ein Typ, der aus der Arbeiterklasse und irgendwie eigentlich aus der Militärkarriere demagogischer Herrscher geworden ist. Über den hat Aeschylus einen Witz gemacht in einem Stück und ist dafür von dem vor Gericht gezerrt worden. Und ich glaube, er hat da gewonnen, aber wie auch immer, das hat ihn so wütend gemacht, dass er danach ein Stück gemacht hat, nur über den, für die nächsten Dionysien. Und damit hat er ihn fertig gemacht und dessen politische Karriere beendet. Und das finde genau. ich so eine geile Geschichte. Das,
und dann kommt Ödipus. Und Ödipus fand ich auch richtig gut. Also ja. die Ödipus-Geschichte. Und die ist so viel geiler als das, was die Leute immer durch den Ödipus-Komplex irgendwie ja, kennen.
Ja, weil Sigmund Freud Ödipus nicht gelesen ja. hat, sondern ja. einfach irgendwie so ein Wortbenutzer.
Das ist so eine gute Geschichte. Das ist so eine spannende Story.
Ja. Mein Lieblingsausschnitt aus Sigmund Freuds Tagebüchern, der einfach auch diesen Mann zusammenfasst, ist, ich zitiere jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß. Er hat geschrieben, ich habe eine Vorlesung gehalten, ich habe mich nicht vorbereitet, aber ich habe vorher große Mengen Kokain gezogen und dann lief das ganz gut. Ja. So. Und so liest sich Freud ganz oft, dass und man denkt,
heutzutage ja. denken Leute immer noch, der hat irgendwas von Substanz geschrieben. So, über Unwissenschaftlichkeit von Freud brauchen wir jetzt nicht weiterreden.
Ja, nur so viel. Noam Chomsky hat irgendwann mal aber über alle Soft Sciences geschrieben, die basieren auf demselben wissenschaftlichen Konzept, auf dem Prinzip, auf dem Astrologie basiert, ne?
Ja, nein.
Von Sample. Na, egal.
Es gibt schon, egal, das möchte ich jetzt nicht besprechen, da sind wir komplett anderer Meinung.
Nein, wir sind da überhaupt nicht komplett anderer Meinung. Ich finde andere, Psychologie-Leute natürlich total legitim und cool, und die gehören auch gar nicht rein in die Soft Sciences, mein Lieber. Aber Freud finde ich mitunter echt dumm. Ja. Also, boah, Alter. Egal.
Wir sind völlig abgekommen, ne? Wo waren wir bei der Geschichte?
Wir haben uns gerade so schön unterhalten.
Eigentlich unterhalten wir uns aber über Korridore.
Und ja, richtig.
Wir haben uns doch gar nicht über den Grusel unterhalten, oder? Also, diesen Archäologen,
der hat diese Sachen übersetzt, dann hat sie diese Geschichte aus Atlantis scheinbar so, und in der Geschichte wird vorgeschlagen die Theorie, dass es mehrere verschiedene Welten und Realitäten gibt. Und mit dieser Idee werden wir in der zweiten Staffel massiv konfrontiert. Übrigens möchte ich, weil ich durchaus alle Forenbeiträge lese, die Leute über Korridore schreiben, einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass ich alles, aber auch alles, was in der zweiten Staffel, wie überraschend auch immer, passiert, in der ersten Staffel vorbereitet habe. Wir haben, glaube ich, in Folge 3 angefangen zu erfahren, dass Zoe zu den Pythagoreern irgendwie einen Bezug hat und da vielleicht dazugehört. In Folge 11 von dieser Staffel wird vorbereitet, dass Zoe unter Umständen Dinge kann, die nicht jeder kann. Das passiert nicht überraschend und plötzlich aus dem Hut gezogen in der zweiten Staffel. Und ganz ähnlich ist es mit dem ganzen Parallelwelten gewesen. Aber egal, wir haben hier jetzt auch einen Auftritt von unserem Pilzmann, Oliver Bilkel, der ja nun auch dieses Gebäude bewohnt, der einfach nicht findet, dass das hier Public Knowledge sein muss und im Grunde die Arbeit der Pythagoreer verrichtet. Aber er stellt auch an späteren Stellen nochmal fest, einfach eine allgemeine Verbreitung von bestimmten Fakten, auf denen seine Arbeit basiert, ist auch nicht in seinem Interesse. Genau. Und er monopolisiert an dieser Stelle das Wissen und nimmt das alles an sich. Das ist der Grusel. Und außerdem natürlich dieses Gebäude, sie macht eine kleine Anspielung an die Geschichte, die wir letztes Mal besprochen haben. Und da ist mir aufgefallen, weil sie sagt so, ja, da wo ich wohne, da gab es irgendwie diese Morde, das hat man sich erzählt, das ist natürlich Quatsch. Es gab in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, gab es einen Serienkiller, einen berühmten Serienmörder. Ich weiß viel über den, könnt den ganzen Podcast über den machen.
Der Heidemörder.
Richtig, Moritz weiß.
Da haben wir uns letztes Mal drüber unterhalten. Ich
auch viel über den. Gab es in deinem Dorf, Moritz, gab es da einen Serienkiller?
Nee, das war ein schönes Dorf.
Gab es überhaupt gar keine Geschichten von dass da mal jemand umgebracht worden ist oder so?
Nö. Ja, ich bin behütet aufgewachsen.
Ey, irgendwie meine ganzen Fragen an dich laufen heute ins Leere.
Ja, was ist das? Tut mir leid. Ich würd dir was erzählen, aber keine Mörder. Ich bin einfach echt, ich hatte ein tolles Leben.
Gut, weißt du was? Ich glaube, wir haben damit die Folge durchgesprochen.
Ja, also was ich noch kurz sagen kann, das ist natürlich das große Haus, in dem alle komischen Schandtaten stattfinden. Das können
wir mal sagen. Genau.
Das ist, und das Oliver Bürkel, das haben wir auch, also das haben wahrscheinlich alle gecheckt, sonst würdet ihr im Podcast nicht hören.
Das wird auch in der Folge konkret gesagt, direkt nach der Geschichte sagt
Das ist Oliver Bürkel, genau.
Also es wird ganz klar gesagt.
Nehmt
euch schon an die Hand, damit ihr die Sachen selber, damit ihr die Sachen auch verstehen könnt.
Keine After-Credit-Scene?
Nee, weil Thomas möchte ja nicht mehr.
Ja.
Genau, aber Thomas hat sich natürlich dazu breitschlagen lassen, sowas Ähnliches zu machen wie Horst Lüning.
Ja.
Mit seinen sehr guten Produkten.
Okay.
Das ist auch so eine Traummanifestation. Bei Netto hat sich nie jemand dazu breitschlagen lassen. Das
Schade. Mal.
Der Chef hat nur irgendwann aufgehört, mit mir zu reden. Das war richtig awkward.
Oh Mann. Das erzählen wir dann in der nächsten Folge von Korridore.
Tiefer rein. Müssen wir jetzt nochmal hier sitzen und das abwarten?
Ja, es ist doch gut, dass wir das in nur 30 Sekunden. Die Molly quietscht mich die ganze Zeit an. Die sitzt hier hinten hinter mir, da. Siehst du das?
Ja. Was will die denn?
Raus. Gassi geht.
Ah. Na dann. 30 Sekunden können lang sein. Es gibt so einen Ingmar Bergmann-Film, wo Max von Sydow sagt, eine Minute kann lang sein und sich dann eine Minute lang vor die Kamera setzt. Nichts macht. Man merkt, eine Minute kann lang sein.